We welcome you.
Wir heißen Sie zur allgemeinen FAV-Versammlung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Ich heiße Julie B. Beck und bin die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir begrüßen unseren geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, Präsident Henry B. Eyring, den ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, sowie Präsident Dieter F. Ochtdorf, den zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der heute Abend noch zu uns sprechen wird.
Wir begrüßen außerdem Elder Russell M. Nelson und Elder D. Todd Christopherson vom Kollegium der 12 Apostel
sowie Elder Bruce C. Haven von den 70ern. Diese Brüder stehen der FAV-Präsidentschaft beratend zur Seite. Wir freuen uns auch, dass Schwester Elaine S. Dalton, Schwester Mary Ann Cook und Schwester Ann M. Dipp von der JD-Präsidentschaft bei uns sind, sowie Schwester Cheryl C. Land, Schwester Margaret S. Lifford und Schwester Vicky F. Matsumori von der PV-Präsidentschaft. Diese Frauen zeichnen sich durch Charakter und Kompetenz aus. Wir schulden ihnen tiefen Dank für die hervorragende Arbeit, durch die sie der heranwachsenden Generation Glauben ins Herz pflanzen. Auf dem Podium haben auch meine klugen und fähigen Ratgeberinnen und Freundinnen Schwester Sylvia H. Allred und Schwester Barbara Thompson sowie Mitglieder des FAV-Hauptausschusses Platz genommen, die eine große Stütze für dieses Werk sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von FAV-Schwestern aus Fallen in Alpine und Highland in Utah unter der Leitung von Marilee Webb. Linda Margetts spielt die Orgel. Der Chor singt nun das Lied »Komm, o du Heiland, her«. Nach dem Lied spricht Schwester Ann W. Farnsworth vom Hauptausschuss der FAV das Anfangsgebet.
We were.
Our beloved Father in heaven.
Unser geliebter himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir uns hier treffen können als Schwestern der Frauenhilfsvereinigung in der ganzen Welt. Wir sind dankbar für unsere wunderbare Präsidentin Julie B. Beck und ihre Ratgeberinnen und für alles, was sie für uns tun. Wir danken dir, dass wir einen lieben Propheten in unserer Mitte haben, President Thomas S. Monson und seine Ratgeber. Bitte segne sie und wir beten für einen besonderen Segen für unsere Sprecher heute Abend, dass sie den Geist mit sich haben, damit sie das sagen, was sie sagen sollen und dass unsere Herzen hören und folgen können. Wir danken dir für diesen wunderbaren Chor von Engeln und wir beten, dass das, was sie singen, unsere Zeugnis stärken würden. Wir danken dir für die Missionare auf der ganzen Welt und beten, dass du sie segnen wirst und ihre Familien. Wir beten für, wir danken dir für das Evangelium, für den Propheten Joseph Smith und für deinen Sohn Jesus Christus und sein Sühnopfer. Bitte sei mit uns heute Abend und hilf uns, dass wir besser sein wollen. Wir beten dafür demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor: Herr, ich will folgen dir. Nach dem Lied spricht Schwester Sylvia H. Allred, erste Ratgeberin in der VV-Präsidentschaft, zu uns. Ihr folgt Schwester Barbara Thompson, zweite Ratgeberin in der VV-Präsidentschaft. Der Chor und die Anwesenden singen dann gemeinsam O Fülle des Heiles. Liebe Schwestern, Sie bieten einen schönen Anblick. Wir sind sehr dankbar, dass wir mit Ihnen zusammen sein können. Wir hegen tiefe Liebe und Anerkennung für Sie. Als Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung hatten wir in diesem Jahr die Möglichkeit, Sie in der ganzen Welt zu besuchen. Wir haben uns in Deutschland, Dänemark, Australien und Ghana mit Ihnen beraten. Wir haben in Singapur, Hongkong, Indien und Sri Lanka mit Ihnen gebetet. Wir sind in Brasilien, Chile, Puerto Rico, Kanada und den USA mit Ihnen gemeinsam aufgebaut und gestärkt worden. Wir sind glücklich, weil wir wissen, dass Sie dasselbe tun wie der Heiland, der umherzog und Gutes tat. Sie tun ein großes Werk und doch haben wir den Eindruck, dass es noch mehr zu tun gibt. Wir haben nach Inspiration vom Herrn getrachtet, um zu erkennen, wie wir dem Priestertum helfen können, das Reich Gottes auf Erden aufzubauen. Es ist an der Zeit, dass die FAV ihren Zweck besser erfüllt als je zuvor. Wenn wir vorankommen und das erreichen wollen, was der Herr wünscht, müssen wir den Zweck der FAV genau verstehen. Zu Beginn möchte ich auf die Geschichte der FAV eingehen, um zu erklären, warum sie gegründet wurde. Danach werde ich drei Aufgaben beschreiben, die jede FAV-Schwester hat. Zum Schluss werde ich erklären, was der Herr von uns erwartet, um den göttlichen Auftrag zu erfüllen, den wir als Einzelne und als Organisation erhalten haben. Man kann unmöglich verstehen, warum wir eine Frauenorganisation in der Kirche haben, wenn man nicht die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi versteht. Der Herr, der das Unheil kannte, das in diesen letzten Tagen geschehen würde, sprach zu seinem Knecht Joseph Smith Jr. und hat ihm Gebote gegeben, damit auch der Glaube auf Erden zunehme, damit sein immerwährender Bund aufgerichtet werde, damit die Fülle seines Evangeliums durch die Schwachen und Einfachen bis an die Enden der Welt verkündigt werde. Das Werk des Herrn ist vollbracht, wenn sein Evangelium jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk verkündet und sein immerwährender Bund durch die Verordnung des Tempels aufgerichtet ist. So wie der Heiland zur Zeit des Neuen Testaments Maria und Martha aufforderte, sich an seinem Werk zu beteiligen, haben die Frauen dieser Evangeliumszeit den offiziellen Auftrag, sich am Werk des Herrn zu beteiligen. Von den ersten Tagen der Wiederherstellung an halfen Frauen aktiv beim Aufbau der Kirche, indem sie die Missionare unterstützten, zum Bau der Tempel beitrugen und Gemeinwesen gründeten, wo die Heiligen gemeinsam Gott verehren konnten. Die Gründung der FAV im Jahr 1842 vereinte die Kräfte der Frauen und gab ihnen bestimmte Aufgaben beim Aufbauen des Reiches des Herrn, genau wie die Gründung von Priestertumskollegien den Männern bestimmte Aufgaben gab. Seit ihrer Gründung hat die FAV sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Man hat sie als die größte und nach jedem Maßstab bedeutendste Frauenorganisation auf der Erde bezeichnet. Wir wissen durch den Propheten Joseph Smith, dass die FAV Teil der Wiederherstellung war und dass in alter Zeit eine ähnliche Organisation für Frauen in der Kirche bestanden hat. Der Prophet hat erklärt, dass FAV von Gott geschaffen, bevollmächtigt, eingerichtet und bestimmt ist, gemäß dem Gesetz des Himmels, um dem Herrn zu helfen, das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Durch die FAV haben die Frauen eine offizielle Rolle mit großen Aufgaben in der Kirche, einschließlich der Tempelarbeit und des Evangeliumsunterrichts. Weiter soll die FAV den Frauen helfen, ein Zeugnis von Jesus Christus und dem Evangelium zu pflanzen und zu nähren, die Familie und das Zuhause zu stärken und allen Pflichten in der Familie nachzukommen. Ihre Rolle umfasst die Verantwortung, sich um die Armen, Kranken und Bedürftigen zu kümmern. Aber Präsident Joseph F. Smith sagte, der wichtigere Teil des Werkes bestehe darin, sich um das geistige Wohlergehen und die geistige Rettung aller weiblichen Mitglieder der Kirche zu kümmern. Der Zweck der FAV, wie sie vom Herrn eingerichtet wurde, ist es also, seine Töchter zu organisieren, zu unterweisen und zu inspirieren, um sie auf die Segnung des ewigen Lebens vorzubereiten. Das möchte ich wiederholen. Der Zweck der FAV, wie sie vom Herrn eingerichtet wurde, ist es, seine Töchter zu organisieren, zu unterweisen und zu inspirieren, um sie auf die Segnung des ewigen Lebens vorzubereiten. Damit die FAV ihren Zweck erfüllt, hat der Herr jede FAV-Schwester und die Organisation als Ganzes beauftragt. Erstens, an Glauben und Rechtschaffenheit zuzunehmen. Zweitens, die Familie zu stärken. Und drittens, dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. Jede dieser Aufgaben unterstützt und bestärkt die anderen beiden. Wenn wir an Glauben zunehmen, wird unsere Familie dadurch stärker. Wenn wir dem Herrn und seinen Kindern dienen, wachsen auch unser Glaube und unsere Fähigkeit, rechtschaffen zu sein. Diese drei Aufgaben sind untrennbar miteinander verbunden. Beginnen wir mit der ersten. Um unseren Teil nach dem Plan des Herrn zu tun, müssen wir an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen. Die Mitgliedschaft in der Kirche erfordert Glauben, den wir unser Leben lang mit großem Eifer und Geduld und Langmut nähren. In unserem gemeinsamen Erbe sind uns die Frauen aus der Anfangszeit der Kirche bemerkenswerte Vorbilder für Glaubensstärke. Diese Pionierfrauen wurden wegen ihres Glaubens aus ihren Häusern vertrieben und verfolgt. Andere überlebten Feuer und Überschwemmungen. Sie überquerten Meere und gingen tausende Meilen zu Fuß. Sie ertrugen Schmutz und Krankheit und verhungerten beinahe, als sie halfen, das Reich des Herrn auf Erden aufzubauen. Viele mussten unterwegs ihren Mann, Kinder, Eltern und Geschwister begraben. Warum taten sie das? Sie taten es, weil das Feuer des Glaubens in ihnen loderte. Diese außergewöhnlichen Frauen waren nicht auf elegante Kleidung, mehr Freizeit, große Häuser oder mehr Besitz aus. Genau wie Sie, Schwestern, waren sie überzeugt und hatten ein Zeugnis davon, dass wiederhergestellte Evangelium wahr war. Und dass der Herr sie brauchte, um ihren Teil für die Errichtung seines Reiches auf Erden zu tun. In ihrem Streben nach Rechtschaffenheit bemühten sie sich täglich durch Umkehr, Schriftstudium, Beten, Gehorsam gegenüber den Geboten und dadurch, dass sie nach allem trachteten, was tugendhaft oder liebenswert war, was guten Klang hatte oder lobenswert war, dem Heiland ähnlicher zu werden. Unsere zweite Aufgabe ist es, die Familie zu stärken. Überall in der Welt wird die Familie durch üble Machenschaften und falsche Lehren angegriffen und geschwächt. Deswegen haben wir die Pflicht, seien wir nun verheiratet oder ledig, alt oder jung, die Wahrheiten, die wir in der Proklamation an die Welt mit dem Titel Die Familie finden, zu verteidigen und anzuwenden. Die erste Präsidentschaft hat erklärt, so sinnvoll und angemessen andere Anforderungen oder Aktivitäten auch sein mögen, sie dürfen die von Gott übertragenen Aufgaben, die nur die Eltern und die Familie erfüllen können, nicht verdrängen. Die Kinder, die jetzt geboren werden, wachsen in einer zunehmend sündigen Welt auf. Unser Zuhause muss ihre Zuflucht vor dem Bösen sein, dem sie täglich begegnen. Die FAV muss so organisiert, ausgerichtet und zum Einsatz gebracht werden, dass die Familie gestärkt wird. Das habe ich vor Jahren gelernt, als ich frisch verheiratet war. Meine Eltern, die auch meine Nachbarn waren, kündigten an, dass sie in einen anderen Teil der Welt ziehen würden. Meine kluge Mutter, die mich umsorgte und mir durch ihr Beispiel Mut machte, war meine Stütze gewesen. Nun würde sie eine lange Zeit nicht da sein. Damals gab es weder E-Mail noch Fax, Handy oder Webcam und jeder wusste, dass die Post immer sehr langsam war. Eines Tages, kurz vor ihrer Abreise, saß ich weinend bei ihr und fragte, wer wird meine Mutter sein? Mutter dachte nach und mit dem Geist und der Macht der Offenbarung, die stets an Frauen dieser Art ergeht, sagte sie, falls ich nie zurückkomme und du mich nie wieder siehst, falls ich dir nie wieder etwas beibringen kann, dann halte dich an die FAV. Die FAV wird deine Mutter sein. Mutter wusste, wenn ich krank wäre, würden die Schwestern für mich sorgen. Und wenn ich meine Babys bekäme, würden sie mir helfen. Aber die größte Hoffnung meiner Mutter war, dass die Schwestern in der FAV mich vor allem in geistiger Hinsicht prägen und führen würden. Seither habe ich sehr viel von charakterstarken Frauen mit starkem Glauben gelernt. Während der Jahre, als meine Eltern nicht da waren, gab es 3 verschiedene FAV-Leiterinnen in meinen Gemeinden. Elder Chamberlain forderte mich auf, die anderen Schwestern in Zeitplanung und Haushaltsorganisation zu richten. Vielleicht, weil sie sah, dass ich da etwas Nachholbedarf hatte. Jean Horn ermutigte mich, mich zum ersten Mal wirklich intensiv mit dem Buch Mormon zu beschäftigen. Norma Healy teilte mich erstmals zur Mitarbeit in der Konservenfabrik ein und brachte mir viel über das Dienen bei. Diese wunderbaren Frauen verstanden den Zweck der FAV. Die 3. Aufgabe aller Frauen in der Kirche ist es, dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. Ich finde es interessant, dass ich in den Jahren, als meine Mutter nicht da war, in meiner Gemeinde PV-Leiterin und später JD-Leiterin war. Ich war Mitglied des Gemeinderats und arbeitete unter der Leitung der Bischofschaft. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, genau wie der Dienst vieler Brüder im aaronischen Priestertum das höhere Priestertum stärkt, zeigt der selbstlose Dienst in JD und PV, dass man sich für die FAV opfert. Wenn wir in einer anderen Hilfsorganisation mitarbeiten, werden wir nicht aus dem Kreis der FAV-Schwestern entlassen. Wir treten in die FAV weder ein noch aus ihr aus. Wir gehören immer dazu. Und so bleiben wir mit dem Zweck und den Aufgaben der FAV verbunden und haben viele Gelegenheiten, den Kindern des himmlischen Vaters Beispiel zu geben und sie voller Glauben zu behüten und zu sorgen. Mit dem Auftrag der FAV sind einige der besten Gelegenheiten, Gutes zu tun, verknüpft, und diese stehen allen Schwestern offen. Bei meinen Reisen um die Welt ist mir deutlich bewusst geworden, dass Tausenden und Abertausenden von ihnen, die derzeit weder Mann noch Kinder haben, ein unglaubliches Reservoir an Glauben, Talent und Engagement darstellen. Niemand ist besser in der Lage als sie, im Tempel zu dienen, auf Mission zu gehen, die heranwachsende Generation zu richten und den Unterdrückten zu helfen. Die FAV braucht sie. Ich bewundere auch die jugendliche Tatkraft derjenigen unter denen, die gerade aus dem JD-Programm der FAV kommen. Mir ist klar geworden, dass sie sich von Herzen danach sehen, die Welt zum Guten zu verändern. Ich stelle mir oft vor, wie es die genealogische Arbeit voranbrächte, wenn sie mit ihrem technischen Geschick älteren Schwestern wie mir zur Seite stünden. Wir können es uns einfach nicht leisten, ihre jugendliche Tatkraft zu verschwenden, indem wir sie da sitzen und zuschauen lassen, wie ältere und erfahrenere Frauen in der VV planen, organisieren und mitarbeiten. Wir können das Werk des Herrn auf seine Weise tun, wenn wir nach persönlicher Offenbarung trachten, sie erhalten und danach handeln. Ohne persönliche Offenbarung können wir nicht erfolgreich sein. Wenn wir persönliche Offenbarung beherzigen, können wir nicht fehlgehen. Der Prophet Nephi sagt uns, dass der Heilige Geist uns alles zeigen wird, was wir tun sollen. Es ist prophezeit worden, dass der Herr in den letzten Tagen seinen Geist über seine Mägde ausgießen wird. Das wird geschehen, wenn wir still und leise genug sind, um die Stimme des Geistes zu hören. Elder Neil A. Maxwell lehrte uns, dass man für Offenbarungen in Bezug auf seine Berufung und sein Leben ganz ernsthaft auch den Verstand anstrengen muss. Offenbarung bedeutet nicht, dass man mal eben auf einen Knopf drücken kann, sondern man muss sich dafür anstrengen, häufig auch fasten, die Heiligen Schriften studieren und nachsinnen. Vor allem müssen wir, um Offenbarung empfangen zu können, hinreichend rechtschaffen sein, damit wir gelegentlich auch dann Offenbarung empfangen können, wenn wir gar nicht darum gebeten haben. Präsident Spencer W. Kimball sagte vor einigen Jahren, es ist eine Macht in dieser Vereinigung, die bis jetzt noch nicht voll ausgeübt wird, nämlich die Familien Zions zu stärken und das Reich Gottes aufzubauen. Und das wird auch nicht geschehen, bevor nicht sowohl die Schwestern als auch das Priestertum eine Vision von der FAV haben. Die FAV wurde vom Herrn eingerichtet, um seine Töchter zu organisieren, zu unterweisen und zu inspirieren, damit sie sich auf die Segnung des ewigen Lebens vorbereiten. Unser Ziel ist es, die Frauen der Kirche in ihrer Verantwortung zu unterstützen, indem wir dafür sorgen, dass jede Versammlung, jeder Unterricht und jede Aktivität ihnen hilft, an Glauben und Rechtschaffenheit zuzunehmen, ihre Familie zu stärken und dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. Das können wir nur erreichen, wenn wir nach persönlicher Offenbarung trachten, sie erhalten und danach handeln. Die wahre Macht dieser großartigen weltweiten Gemeinschaft von Schwestern liegt in jeder einzelnen Frau. Wir sehen uns vielleicht selbst als schwach oder einfach an, aber wir haben ein gemeinsames, edles Erbe und können einen Glauben entwickeln, der dem außerordentlichen, glaubenstreuen Frauen, die uns vorausgegangen sind, ebenbürtig sind. Wir spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau seines Reiches und der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Ja, der Herr kann sein Werk ohne die Hilfe seiner Töchter nicht vollenden. Deswegen erwartet der Herr von uns, dass wir unseren Einsatz erhöhen. Er erwartet von uns, dass wir den Zweck der FAV besser füllen als je zuvor. Ich gebe dankbar Zeugnis, dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi wahr ist und dass heute ein lebender Prophet das Werk des Herrn leitet. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Herz ist voll Freude und Dankbarkeit, wenn ich diese einzigartige Zusammenkunft von Frauen in aller Welt betrachte. Was für eine Ehre ist es doch, Teil dieser großartigen Schwesternschaft zu sein, vereint im Wunsch, unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus zu stärken und sein Reich aufzubauen. Ich bitte um die Führung des Geistes, wenn ich zu Ihnen über das besonders heilige Thema Gottes Verehrung im Tempel spreche. Der heiligste Ort auf dieser Erde ist der Tempel. Im Tempel empfangen die würdigen Mitglieder der Kirche die größten Segnungen, die man sich überhaupt erhoffen kann, indem sie heilige Bündnisse mit Gott schließen. Sie helfen auch mit, dieselben Segnungen ihrer Vorfahren zugänglich zu machen, die gestorben sind, ohne die notwendig erlösenden heiligen Handlungen erhalten zu haben. Ich möchte darüber sprechen, wie wichtig der Bau von Tempeln ist, warum die dort vollzogenen heiligen Handlungen für unsere Erlösung entscheidend sind und wie wir uns auf den Tempel vorbereiten sollen. Ich habe gesehen, welche Opfer viele Mitglieder bringen, um in den Tempel zu gehen, und bin sehr beeindruckt davon. Lassen Sie mich eine Geschichte darüber erzählen. 1976, waren wir in Costa Rica wohnten, bat der Missionspräsident meinen Mann, die erste Tempelfahrt dieser Mission mitzuorganisieren. Zur mittelamerikanischen Mission gehörten damals Costa Rica, Panama, Nicaragua und Honduras. Der nächstgelegene Tempel war der Mesa Arizona Tempel. Das bedeutete für uns, 5 Tage hin, 5 Tage zurück und 6 Grenzen passieren. Das finanzielle Opfer war für die meisten Teilnehmer sehr groß. Sie mussten Fernseher, Fahrrad, Rollschuhe und überhaupt alles, was möglich war, verkaufen. Wir fuhren in unbequemen Bussen, Tag und Nacht. Einige Mitglieder hatten ihr ganzes Geld für die Busfahrkarte verbraucht und hatten nur Kekse und Margarine als Reiseproviant dabei. Warum bringen Mitglieder der Kirche so bereitwillig und gern solch große Opfer, um zum Tempel zu gelangen? Ich habe nie vergessen, wie wunderbar der Heilige Geist über uns ausgegossen wurde, als wir diese 3 Tage im Mesa-Tempel verbrachten. Es berührte mich zutiefst, als ich sah, wie Familienmitglieder einander umarmten und ihnen Tränen übers Gesicht strömten, nachdem sie für die Ewigkeit aneinander gesiegelt worden waren. 24 Jahre später wurde der Tempel in San José, Costa Rica, geweiht. Unter den Anwesenden in der Session, die ich besuchte, waren viele aus den Familien, die schon bei der erwähnten ersten Tempelreise mit dabei waren. Sie hatten glaubensvoll und würdig auf diesen heiligen Augenblick gewartet. Sie alle können jetzt oft in einen Tempel gehen, denn vor kurzem wurde auch einer in Panama geweiht und ein weiterer in Honduras wurde angekündigt. Der Herr hat sein Volk schon immer aufgefordert, Tempel zu bauen. Der Herr gebot Mose: Macht mir ein Heiligtum, dann werde ich in eurer Mitte wohnen. Das tragbare Offenbarungszelt, das man errichtete, war für das Volk Israel der Mittelpunkt der Gottesverehrung während des Auszugens ins gelobte Land. Sein Muster und Aufbau wurden Mose vom Herrn offenbart. Es sollte das Heiligtum des Herrn sein. Später baute König Salomo den Tempel in Jerusalem und verwendete dafür die feinsten Baumaterialien, die es gab. Während seines irdischen Wirkens betrachtete der Herr den Tempel als heiligen Ort und lehrte Ehrfurcht davor. In Amerika bauten die Nephiten ebenfalls dem Herrn Tempel. Sie hatten sich um den Tempel versammelt, als Christus ihnen nach seiner Auferstehung erschien. Kurz nachdem die Kirche in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt worden war, gebot der Herr den Heiligen, ihm einen Tempel zu bauen. Organisiert euch, bereitet alles vor, was nötig ist, und errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Daraufhin errichteten die Heiligen den Kirtland-Tempel unter betrachtlichen Opfern. In diesem heiligen Tempel wurden wichtige Priestertumsschlüssel wiederhergestellt und der Erretter selbst erschien. Gegenwärtig sind 128 Tempel auf der ganzen Welt in Betrieb und viele weitere werden gerade gebaut. Wir wurden angewiesen, Tempel zu bauen, damit heilige Handlungen sowohl für Lebende als auch für Verstorbene vollzogen werden können. Zu diesen heiligen Handlungen gehören die Vorverordnungen, Endowments, Eheschließungen, Siegelungen, Taufen für Verstorbene und Ordinierungen. Durch die Vorverordnungen erhalten wir besondere Segnungen für jetzt und für die Zukunft. Das Endowment umfasst heilige Bündnisse. Dazu gehört, dass wir Anweisungen erhalten, Kraft aus der Höhe empfangen und dass uns gemäß der Glaubenstreue, mit der wir die eingegangenen Bündnisse erhalten, Segnungen verheißen werden. Präsident Brigham Young definierte das Endowment folgendermaßen. Das Endowment bedeutet, dass ihr im Haus des Herrn alle heiligen Handlungen erhaltet, die ihr, nachdem ihr dieses Leben verlassen habt, braucht, um in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückzukehren zu können und ewige Erhöhung zu erlangen. Die siegelnden heiligen Handlungen wie die Tempelehe verbinden Familien für die Ewigkeit. Die Bündnisse, die wir durch die entsprechenden heiligen Handlungen im Tempel eingehen, werden unsere Empfehlungsschreiben, die uns Einlass in Gottes Gegenwart gewähren. Diese Bündnisse erheben uns über die Grenzen unserer eigenen Kraft und unseres Blickfelds. Wir schließen Bündnisse, um unsere Entschlossenheit zu zeigen, das Gottesreich aufzubauen. Wir werden zum Bundesvolk, indem wir Bündnisse mit Gott schließen. Alle verheißenen Segnungen stehen uns zu, wenn wir diesen Bündnissen treu bleiben. Der Tempel ist ein Haus des Lernens. Vieles, was uns im Tempel gelehrt wird, ist symbolisch und wird durch den Geist verstanden. Das bedeutet, dass wir aus der Höhe belehrt werden. Tempelbündnisse und Verordnungen sind ein machtvolles Symbol für Christus und sein Sühnopfer. Wir alle erhalten dieselben Schulungen, aber unser Verständnis von der Bedeutung der Verordnungen und Bündnisse wird wachsen. Wenn wir in der Absicht zu lernen und über die im Tempel gelehrten ewigen Wahrheiten nachzudenken, oft dorthin zurückkehren. Die Gottesverehrung im Tempel bietet Gelegenheit, den Verstorbenen stellvertretend durch heilige Handlungen zu dienen. Genealogische Forschung kann jeder auch außerhalb eines Tempels betreiben. Aber die heiligen Handlungen, die unsere verstorbenen Vorfahren für ihre Erhöhung brauchen, können nur im Tempel vollzogen werden. Der Tempel ist das Haus des Herrn. Er legt die Bedingungen für seine Nutzung fest. Die heiligen Handlungen, die vollzogen werden sollen, und den Maßstab, nach dem wir würdig sind, in den Tempel zu kommen und dort Gott zu verehren. Der Herr sagte zu Mose, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. In den Psalmen lesen wir, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. Gottes Haus ist heilig und nichts Unreines darf hineinkommen. Der Herr hat dem Bischof und dem Pfahlpräsidenten die Aufgabe übertragen, die Würdigkeit festzustellen, wenn jemand einen Tempelschein erhalten möchte, um das heilige Haus des Herrn zu betreten. Wir müssen vollkommen ehrlich zu unserem Bischof und Pfahlpräsidenten sein, wenn sie uns befragen, ehe sie den Tempelschein ausstellen. Die Gabe, die wir auf dem Altar darbringen, sind ein reuiges Herz und ein zerknirschter Geist. Die eigene Würdigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Segnungen des Tempels zu genießen. Wir bereiten uns vor, indem wir die Gebote befolgen und uns bemühen, Gottes Wille zu tun. Wenn Sie bisher nicht die Gelegenheit hatten, in den Tempel zu gehen, beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung, damit Sie, wenn die Gelegenheit kommt, würdig und bereit sind. Wenn wir in den Tempel gehen, machen wir Herz und Sinn frei von Gedanken und Gefühlen, die nicht im Einklang mit den heiligen Erfahrungen im Tempel sind. Auch kleiden wir uns anständig, passend und würdevoll. Unsere Kleidung und Aufmachung für diesen heiligen Anlass zeigt Ehrfurcht und Respekt für den Herrn und sein heiliges Haus. Haben wir den Tempel betreten, ziehen wir weiße Kleidung an, die Sauberkeit und Reinheit symbolisiert. Dann sind wir bereit, in ruhiger Ehrfurcht am Gottesdienst im Tempel teilzunehmen. Diese ewige Segnung ist allen zugänglich, die würdig sind, sie zu empfangen. Was können die Frauen der Kirche tun, um die Segnung des Tempels zu beanspruchen? Durch seine Propheten lädt der Herr alle, die die Segnung des Tempels noch nicht erhalten haben, ein, alles Notwendige zu tun, um dessen würdig zu werden, dass sie sich erhalten. Er lädt alle, die diese Segnung bereits erhalten haben, ein, so oft wie möglich zurückzukehren, damit sie die freudige Erfahrung wiederholen und ihre Vorstellung und ihr Verständnis von seinem ewigen Plan erweitern können. Mögen wir eines gültigen Tempelscheins würdig sein. Mögen wir in den Tempel gehen, um unsere Familien für die Ewigkeit zu siegeln. Mögen wir zum Tempel zurückkehren, so oft es die Umstände erlauben. Mögen wir unseren verstorbenen Angehörigen die Gelegenheit geben, die heiligen Handlungen der Erhöhung zu erlangen. Mögen wir die geistige Kraft und die Offenbarung genießen, die wir erhalten, wenn wir den Tempel regelmäßig besuchen. Mögen wir glaubensstark sein und Tempelbündnisse eingehen und halten, um die Segnungen des Sühnopfers vollständig zu erhalten. Ich bezeuge Ihnen, dass der Tempel ein heiliger Ort ist. Er ist eine Quelle geistiger Macht und Stärke. Er ist ein Ort der Offenbarung. Er ist das Haus des Herrn. Im heiligen Namen unseres Erretters und Erlösers, Jesus Christus. Amen.
My dear sisters, how blessed
we are. Meine lieben Schwestern, wie gesegnet sind wir doch. Nicht nur, dass wir Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage sind, wir sind überdies auch Mitglieder der FAV, der Organisation des Herrn für die Frauen. Die FAV ist Beweis für Gottes Liebe zu seinen Töchtern. Sind Sie nicht auch begeistert, wenn Sie an die Geschichte der FAV und ihre spannenden Anfangstage denken? Am 17. März 1842 verkündete der Prophet Joseph Smith bei der ersten Zusammenkunft der Frauenhilfsvereinigung: Die Kirche Christi war nicht vollständig organisiert, bis die Frauen auf diese Weise organisiert wurden. Dann organisierte er die Schwestern unter dem Priestertum nach dem Muster des Priestertums. Die kleine Gruppe ganz verschiedener Frauen, die zu dieser ersten FAV-Versammlung zusammenkamen, bestand aus Frauen, die sehr engagiert und somit den Mitgliedern der heutigen FAV sehr ähnlich waren. Es waren junge Frauen, ältere Frauen, Frauen mit formeller Ausbildung und Frauen ohne. Darunter waren verheiratete Frauen, Mütter und alleinstehende Frauen. Es waren wohlhabende Frauen dabei und auch einige, denen es an allem mangelte. Was sie alle gemeinsam hatten, war Liebe zueinander und zum Herrn und der Wunsch zu dienen. Wenn wir daran denken, was FAV-Schwestern in der Vergangenheit geleistet haben, sind wir heute besser dazu in der Lage zu verstehen und geführt zu werden. In der ersten FAV-Versammlung wurden die Schwestern vom Propheten Joseph Smith gebeten, den Brüdern zu helfen, indem sie sich den Bedürfnissen der Armen annahmen, nach Menschen Ausschau halten, denen sie Nächstenliebe weisen und deren Nöte sie lindern können. Überdies ermahnte er die Schwestern, so zu handeln, wie es der Anteilnahme entspricht, die Gott auch ins Herz gepflanzt hat. Die Schwestern nahmen sich diesen Auftrag zu Herzen und wurden eine Vereinigung, die sich ganz dem Dienst an den Armen und Bedürftigen verschrieben hat. Schwester Emma Smith hat gesagt: Wir werden Außergewöhnliches leisten. Wenn ein Boot in den Stromschnellen feststeckt mit einem Charmormon an Bord, so wird das für uns ein lauter Hilferuf sein. Wir erwarten außergewöhnliche Ergebnisse und Ereignisse und unsere Hilfe wird dringend gebraucht werden. In den Anfangstagen der Kirche gingen die Schwestern von Haus zu Haus und leisteten Hilfe. Sie taten das, was wir heute Besuchslehren nennen. Sie gingen umher und dienten allen. Sie kümmerten sich um andere, nahmen sich ihrer Nöte an und sorgten dafür, dass Menschen Nahrung, Kleidung und ein Dach über den Kopf hatten. Sie halfen, wenn es nötig war. Wenn eine Schwester etwas zu teilen hatte, spendete sie es den Schwestern, die sie besuchten. Wenn sie Not litt, halfen die Schwestern, für sie zu sorgen. Engagieren wir uns so in der FAV, wie Präsident Boyd K. Packer es uns ans Herz legt. Der Dienst in der FAV erhebt und heiligt jede einzelne Schwester. Wenn Sie sich in der FAV engagieren und sie organisieren, zum Laufen bringen und sich beteiligen, unterstützen Sie eine Sache, die jeder Frau, die in ihren Einflussbereich gelangt, Nutzen bringt. So wie Emma Smith das Boot, das in den Stromschnellen feststeckt und die Menschen, die Hilfe brauchen, beschrieben hat, können wir auch in der heutigen Zeit denken, wenn wir einen Nachbarn sehen, der krank ist, ein Kind, das unterwiesen werden muss, einen Jugendlichen, der einen Freund braucht, oder eine Familie, die ihr Einkommen verloren hat und Hilfe braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Wir hören überall von Unheil, Stürmen oder Schicksalsschlägen im Leben unserer Schwestern. Wir müssen uns nicht abhetzen, um herauszufinden, was zu tun ist oder welcher Sache wir uns annehmen können. Vergessen Sie nicht, dass Hilfe meistens bei uns zu Hause, in der Nachbarschaft oder im Ort gebraucht wird. Freundliche, aufmunternde Worte, ein paar Dankeszeilen, ein Anruf, ein nettes Lächeln, eine gute Tat oder eine Erinnerung daran, dass Gott uns liebt, ist oft das, was am dringendsten gebraucht wird. Wir können andere auf so vielerlei Weise erheben und ihnen Gutes tun. Die FAV ist nicht nur eine Klasse am Sonntag. Es ist nicht nur ein Ort, wohin wir gehen, wenn wir gerade einmal nicht in der PV oder bei den jungen Damen unterrichten. Sie ist die Organisation des Herrn für die Frauen. Für uns als Frauen in der Kirche des Herrn ist es Teil unseres herrlichen Erbes und ein großer Segen, uns in die FAV einzubringen. In den erwähnten ersten Zusammenkünften der FAV legte Joseph Smith den Schwestern ans Herz, einander das Evangelium Jesu Christi zu lehren. Er sagte, die Frauenhilfsvereinigung ist nicht nur dazu da, den Armen zu helfen, sondern auch Seelen zu retten. Weiter sagte er, und jetzt drehe ich für euch im Namen des Herrn den Schlüssel um. Und diese Vereinigung soll sich freuen, und Erkenntnis und Intelligenz sollen von nun an herabfließen. Diese Aussage gefällt mir sehr. Sie regt mich an, mich an den Segnungen zu freuen, die Gott für die Frauen dieser Kirche hat. Die Frauen in der FAV waren immer bestrebt, zu lernen und zu wachsen. Wir wissen, dass die Herrlichkeit Gottes Intelligenz ist. In 1830 erklärte der Herr in einer Offenbarung, die durch den Propheten Joseph Smith, dessen Frau Emma, gegeben wurde, sie solle Schriften erläutern und die Kirche ermahnen, gemäß dem, wie es dir durch meinen Geist eingegeben wird. Dieser Auftrag erging nicht nur an Emma, denn der Prophet erklärte, dass alle Schwestern nach dieser Gabe trachten sollten. Frauen haben das Evangelium Jesu Christi gelehrt und sind dem Heiland in Wort und Tat gefolgt. Die Schwestern haben einander mit dem guten Wort Gottes genährt. Einige Frauen sagen, es mache ihnen Angst, vor einer Klasse zu stehen oder vor einer Gruppe zu sprechen. Ich kann Ihnen versichern, dass ich aus Erfahrung weiß, wie sehr ein das einschüchtern kann. Halten wir uns vor Augen, was Eliza R. Snow einmal zu ihrer Nichte sagt, die vor einer Gruppe sprechen sollte. Nachdem die Nichte sich erhoben hatte, bekam sie es mit der Angst zu tun und brachte kein Wort heraus. Schließlich setzte sie sich einfach wieder hin. Eliza empfahl ihr wohlwollend und freundlich, macht nichts, aber wenn du wieder gebeten wirst zu sprechen, versuch es und hab etwas zu sagen. Wir werden etwas zu sagen haben, wenn wir uns vorbereiten, so wie Gott es uns geboten hat. Er möchte, dass wir sein Evangelium durch den Geist predigen, damit der, der predigt, und der, der empfängt, einander verstehen und beide erbaut werden und sich miteinander freuen. Wenn wir uns eifrig anhand der Heiligen Schriften und des genehmigten Materials der Kirche vorbereiten und den Herrn um Hilfe bitten, wird er uns die unaussprechliche Gabe des Heiligen Geistes gewähren. Dann werden wir wissen, was wir sagen sollen, damit alle erbaut werden. Während einer schönen FAV-Versammlung vermerkte Eliza R. Snow im Protokoll, dass fast alle Anwesenden sich erhoben und sprachen, und der Geist des Herrn erfrischte wie ein reinigender Strom an jedes Herz. Wir hoffen, dass unsere heutigen Schwestern jedes Mal, wenn sie am Sonntag eine Klasse besuchen, Besuchslern gehen, an einer Aktivität teilnehmen oder etwas Gutes tun, was es auch sei, genährt, erbaut und erhoben werden. Mehr als je zuvor brauchen wir jetzt Frauen, die hervortreten und stark sind. Wir brauchen Frauen, die die Wahrheit voller Kraft, Glauben und Unerschrockenheit verkünden. Wir brauchen Frauen, die beispielhaft rechtschaffen sind. Wir brauchen Frauen, die sich voll Eifer einer guten Sache widmen. Unsere Lebensweise muss Zeugnis davon geben, dass wir den himmlischen Vater und den Erretter Jesus Christus lieben und dass wir aus ausführen werden, was sie uns aufgetragen haben. Wir müssen alles, was an Gutem in uns steckt, bewahren, damit wir als Töchter Gottes unseren Teil dazu beitragen können, das Reich Gottes aufzubauen. Dabei werden wir Hilfe haben. Joseph Smith hat erklärt, wenn ihr so lebt, wie es euer verbürgtes Recht ist, wird nichts die Engel daran hindern können, sich zu euch zu gesellen. Tragen wir einer des anderen Last, trauern wir mit den Trauernden und trösten wir diejenigen, die des Trostes bedürfen, denn so halten wir die Bündnisse, die wir geschlossen haben. Wir sind sehr gesegnet. Der Retter steht an der Spitze dieser Kirche. Wir werden durch lebende Propheten, Seher und Offenbarer geführt. Wir haben die Heiligen Schriften, damit wir sie lesen und studieren und daraus Antworten für unser tägliches Leben gewinnen. Überall in der Welt haben wir heilige Tempel, wo wir die Verordnung erlangen können, die wir brauchen und die uns helfen, zum himmlischen Vater zurückzukehren. Und wir haben einander und stehen einander bei. Wenn ich in aller Welt unterwegs bin, sehe ich, dass ihnen den guten Frauen das Abbild Gottes im Gesichtsausdruck aufgeprägt ist. Ich höre von ihren guten Taten und ihrem bemerkenswerten Engagement. Ich sehe, wie sich das Licht Christi in ihren Augen widerspiegelt. Ich weiß, wir können Außergewöhnliches leisten, ganz so, wie Emma Smith uns aufgefordert hat. Wir können eine rechtschaffene Armee von Frauen sein, gerüstet mit Liebe, Mitgefühl, Güte, Hilfsbereitschaft und Glauben. Wir können eine mächtige Kraft des Guten in der Welt sein. Dann sind wir so, wie Präsident Packer es beschreibt. Die FAV kann mit einer Zuflucht verglichen werden, einem geschützten Ort, an dem man in Sicherheit ist. Dort werden sie sicher sein. Sie umgibt jede Schwester wie ein Schutzwall. Wir brauchen diesen geschützten Ort, an dem wir in Sicherheit sind. Sind Sie nicht auch begeistert, zur FAV zu gehören? Wenn wir daran denken, was diese edlen Frauen in der Vergangenheit geleistet haben, werden wir heute und in der Zukunft geführt werden. Ich bezeuge, dass Gott, der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus leben und uns lieben. Ich bezeuge, dass wir durch einen Propheten Gottes geführt werden. Ich bezeuge, dass wir, wenn wir unsere Bündnisse einhalten, über alle Maßen gesegnet werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Beautiful.
Wunderschön. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die heute Abend zugegen waren und sich beteiligt haben. Wir freuen uns sehr, nun von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Frohlockt, der Herr regiert«. Das Schlussgebet spricht Schwester Jana P. Staples vom Hauptausschuss der FAV. Präsident Uchtdorf.
My dear sisters,
meine lieben Schwestern, ich bin dankbar für diese erstmalige Gelegenheit, zu den Frauen der Kirche zu sprechen. Es ist wunderbar, bei ihnen zu sein. Sie sind in allen Teilen der Welt zusammengekommen. Es ist heute eine besondere Ehre, dass Präsident Monson und Präsident Eyring bei uns sind. Der Chor, ein wirklich wunderbarer Chor, hat unser Herz berührt. Die Botschaften von Schwester Thompson, Schwester Allred und Schwester Beck haben uns inspiriert. Sie sind eine großartige Präsidentschaft einer großartigen Organisation, ja, der Frauenhilfsvereinigung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Seit ich erfahren habe, dass ich heute bei Ihnen sein werde, habe ich über die vielen Frauen nachgedacht, die mein Leben geprägt haben. Zuerst meine wunderbare Frau Harriet, meine Mutter, meine Schwiegermutter, meine Schwester, meine Tochter, meine Schwiegertochter und viele gute Freundinnen. Mein Leben lang war ich von Frauen umgeben, die mich inspiriert, unterwiesen und ermutigt haben. Wer ich heute bin, verdanke ich zu einem großen Teil diesen einzigartigen Frauen. Immer wenn ich mit den Schwestern in der Kirche zusammenkomme, spüre ich, dass ich von ebenso bemerkenswerten Seelen umgeben bin. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann, dankbar für ihre Talente, ihr Mitgefühl und ihr Dienen. Vor allem bin ich dankbar für das, was sie sind. Geliebte Töchter unseres himmlischen Vaters und unendlich wertvoll. Sicher überrascht es Sie nicht, wenn ich sage, dass die Unterschiede zwischen Mann und Frau oft recht auffallend sind. Ob im physischen, im mentalen oder auch emotionalen Bereich. Das beste Beispiel, das mir einfällt, um dies zu veranschaulichen, ist die Art und Weise, wie meine Frau und ich ein Essen zubereiten. Wenn Harriet ein Essen zubereitet, ist es ein Meisterwerk. Ihre Kochkunst ist so vielfältig wie die Welt. Und sie bereitet häufig Speisen aus Ländern zu, die wir bereist haben. Der Anblick des Essens ist atemberaubend. Oft sieht es so schön aus, dass es fast ein Jammer ist, es überhaupt zu essen. Es ist nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Augenschmaus. Aber wie perfekt alles auch ist, aussieht und schmeckt, Harriet wird sich sicher für etwas entschuldigen, was ihrer Meinung nach nicht perfekt ist. Ich fürchte, ich habe ein bisschen zu viel Ingwer verwendet, sagt sie dann. Oder, nächstes Mal nehme ich lieber etwas mehr Curry und noch ein Lorbeerblatt mehr. Dem möchte ich nun gegenüberstellen, wie ich koche. Für diese Ansprache habe ich Harriet gefragt, was ich am besten koche. Ihre Antwort? Spiegeleier. Einseitig gebraten. Aber das ist noch nicht alles. Ich kann noch eine Spezialität zubereiten, die Knusperchen heißt. Das klingt vielleicht wie eine Delikatesse, die in einem exklusiven Restaurant serviert wird. Ich möchte Ihnen erklären, wie man das zubereitet. Man schneidet Baguette in dünne Scheiben und toastet sie zweimal. Das ist das ganze Rezept. Ich fühle mich also inmitten Spiegeleiern, auch wenn sie fettig sind, und Knusperchen, auch wenn sie verbrannt sind, beim Kochen wie ein Held. Dieser Vergleich zwischen meiner Frau und mir ist vielleicht ein klein wenig übertrieben, aber es zeigt doch etwas, was vielleicht über das Zubereiten von Mahlzeiten hinausgeht. Mir scheint, dass unsere hervorragenden Schwestern manchmal ihre Fähigkeiten unterschätzen. Sie konzentrieren sich auf das, was mangelhaft oder unvollkommen ist, und nicht auf das, was sie erreicht haben und wer sie wirklich sind. Vielleicht erkennen Sie diese Eigenart in jemandem, den Sie sehr gut kennen. Die gute Nachricht ist, dass dies auch auf eine bewundernswerte Eigenschaft hinweist, nämlich den angeborenen Wunsch, dem Herrn nach besten Kräften zu erfreuen. Leider kann dies auch zu Enttäuschung, Erschöpfung und Unglücklichsein führen. Heute möchte ich zu denen sprechen, die sich schon einmal unzulänglich, mutlos oder erschöpft gefühlt haben. Kurz, ich möchte zu uns allen sprechen. Ich bete auch darum, dass der Heilige Geist meine Worte bestärken und ihnen zusätzliche Bedeutung, Einsicht und Inspiration verleihen möge. Wir wissen, dass es manchmal schwerfällt, den Kopf über Wasser zu halten. Tatsächlich scheint es unsere Welt der Veränderung, der Herausforderung und der Checklisten manchmal nahezu unmöglich zu sein, sich von dem Leid und dem Kummer, die wir empfinden, nicht überwältigen zu lassen. Ich behaupte nicht, dass wir einfach einen Schalter umlegen und die negativen Gefühle ausschalten können, die uns bedrücken. Das ist keine Motivationsrede, auch kein Versuch, diejenigen, die im Treibsand versinken, aufzufordern. Sie sollten sich einfach vorstellen, sie erholten sich gerade am Strand. Mir ist bewusst, dass jeder von uns ernsthafte Sorgen hat. Ich weiß, dass manches Herz heute Abend von tiefem Kummer erfüllt ist. Andere ringen mit Ängsten, die die Seele beunruhigen. Für manche ist Einsamkeit die Prüfung, von der sonst niemand weiß. Das alles ist nicht unbedeutend. Aber ich möchte über zwei Grundsätze sprechen, die Ihnen vielleicht helfen, einen Weg zu Frieden, Hoffnung und Freude zu finden, selbst in Zeiten von Prüfung und Bedrängnis. Ich möchte darüber sprechen, welches Glück Gott empfindet und wie wir alle, trotz der Lasten, die uns bedrücken, davon kosten können. Lassen Sie mich zuerst eine Frage stellen. Was meinen Sie, was das größtmögliche Glück ist? Für mich lautet die Antwort auf diese Frage, das Glück, das Gott empfindet. Das führt zu einer weiteren Frage. Worin besteht das Glück, das unser himmlischer Vater empfindet? Diese Frage kann man vielleicht nicht beantworten, denn Gottes Wege sind nicht unsere Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind Gottes Wege über unsere Wege und seine Gedanken über unsere Gedanken. Obwohl wir die Bedeutung von allem nicht verstehen, wissen wir doch, dass Gott seine Kinder liebt, denn er hat gesagt, siehe, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Der himmlische Vater ist in der Lage, diese beiden großen Ziele zu verwirklichen, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen, weil er ein Gott ist, der erschafft und Mitgefühl zeigt. Erschaffen und Mitgefühl zeigen sind zwei Ziele, die zum vollkommenen Glück unseres himmlischen Vaters beitragen. Erschaffen und Mitgefühl zeigen sind zwei Tätigkeiten, die wir als seine Geistkinder nachahmen können und sollen. Das Schöpfungswerk, der Wunsch, etwas zu erschaffen, gehört zu den tiefsten Sehnsüchten des menschlichen Geistes. Ganz unabhängig von Talenten, Bildung, Herkunft und Fähigkeiten ist uns allen der Wunsch angeboren, etwas zu erschaffen, was es noch nicht gegeben hat. Jeder kann etwas erschaffen. Man braucht weder Geld noch eine bestimmte Stellung oder Einfluss, um etwas von Wert oder Schönheit zu schaffen. Etwas zu erschaffen bringt tiefe Zufriedenheit und Erfüllung mit sich. Wir entwickeln uns und andere entwickeln sich, wenn wir ungeformte Materie in die Hand nehmen und daraus etwas Schönes formen. Und ich spreche nicht von der Prozedur, das Zimmer ihrer Teenager aufzuräumen. Sie sagen vielleicht, ich bin nicht der kreative Typ. Wenn ich singe, liege ich immer einen halben Ton daneben. Ich kann ohne Lineal keine Linie zeichnen und die einzige sinnvolle Verwendung für mein selbstgebackenes Brot ist, es als Briefbeschwerer oder Türstopper einzusetzen. Wenn Sie so empfinden, dann denken Sie noch einmal nach und rufen Sie sich ins Gedächtnis, dass Sie eine Geisttochter des kreativsten Wesens im Universum sind. Ist es nicht ein bemerkenswerter Gedanke, dass Ihr Geist von einem unendlich kreativen und ewig mitfühlenden Gott geformt wurde? Denken Sie darüber nach. Ihr Geistkörper ist ein Meisterwerk. Seine Schönheit, seine Funktion und seine Fähigkeiten übersteigen jede Vorstellungskraft. Doch zu welchem Zweck wurden wir erschaffen? Wir wurden zu dem ausdrücklichen Zweck und mit der Möglichkeit geschaffen, eine Fülle der Freude zu erleben. Unser Geburtsrecht und der Zweck unserer herrlichen Reise auf dieser Erde ist, nach ewigem Glück zu trachten und es zu erleben. Unter anderem finden wir es dadurch, dass wir etwas erschaffen. Wenn Sie Mutter sind, helfen Sie Gott bei seinem Schöpfungswerk. Nicht nur, indem Sie Ihren Kindern einen physischen Körper geben, sondern auch, indem Sie sie belehren und umsorgen. Wenn Sie jetzt keine Mutter sind, werden die schöpferischen Talente, die Sie entfalten, Sie auf den Zeitpunkt vorbereiten, zu dem Sie eine sein werden, sei es in diesem oder im nächsten Leben. Sie meinen vielleicht, Sie hätten keine Talente, aber das ist eine falsche Annahme, denn wir alle haben Talente und Gaben, jeder von uns. Die Grenzen der Kreativität reichen weit über eine Leinwand oder ein Blatt Papier hinaus und man braucht keinen Pinsel, keinen Stift, keine Klaviertastatur. Etwas zu erschaffen bedeutet, etwas ins Leben zu rufen, was zuvor nicht existiert hat. Einen bunten Garten, ein harmonisches Zuhause, Familienerinnerungen, fröhliches Lachen. Was Sie erschaffen, muss nicht perfekt sein. Was macht es schon, ob die Eier fettig sind oder der Toast verbrannt ist? Lassen Sie sich weder durch Angst noch durch Rückschläge entmutigen. Lassen Sie sich nicht von kritischen Stimmen lähmen, ob diese Stimme von außen kommt oder von innen. Wenn Sie sich noch immer außerstande sehen, etwas zu erschaffen, dann fangen Sie klein an. Finden Sie heraus, wie viele Lächeln Sie erzeugen können. Schreiben Sie einen Dankesbrief. Lernen Sie eine neue Fertigkeit. Wählen Sie irgendeinen Ort aus und verschönern Sie ihn. Vor fast anderthalb Jahrhunderten sprach Präsident Brigham Young zu den Heiligen seiner Zeit. Die Heiligen haben ein großes Werk zu tun, sagte er. Entwickelt euch weiter, verbessert euch, verschönert alles, was euch umgibt. Kultiviert den Boden und kultiviert euren Geist, baut Städte, schmückt eure Häuser, legt Gärten, Obstgärten und Weinberge an und gestaltet die Erde so schön, dass ihr mit Freude auf eure Arbeit blicken könnt, und dass Engel voll Freude eure wunderschönen Wohnorte besuchen würden. Und bemüht euch unterdessen ständig, euren Geist mit allen Gaben des Geistes Christi zu schmücken. Ende des Zitats. Je mehr sie dem Geist vertrauen, sich auf ihn verlassen, desto größer wird ihre Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Diese Möglichkeit haben sie in diesem Leben und es ist ihre Bestimmung im künftigen Leben. Schwestern, vertrauen Sie dem Geist und verlassen Sie sich auf ihn. Wenn Sie die gewöhnlichen Möglichkeiten des Alltags nutzen und etwas Schönes und Nützliches erschaffen, verbessern Sie nicht nur die Welt um Sie herum, sondern auch die Welt in Ihnen. Mitgefühl zeigen ist ein weiteres großes Werk des himmlischen Vaters und eine grundlegende Eigenschaft, die uns als Gemeinschaft auszeichnet. In dieser Zeit, in dieser Phase unseres Lebens. Uns ist geboten worden, steh den Schwachen bei, hebe die herabgesunkenen Hände empor und stärke die müden Knie. In allen Zeitaltern der Welt hat man die Jünger Christi an ihrem Mitgefühl erkannt. Wer dem Erlöser nachfolgt, trauert mit den Trauernden und tröstet diejenigen, die des Trostes bedürfen. Wenn wir uns anderen zuwenden, um ihnen Gutes zu tun, werden auch wir gesegnet. Dienst am Nächsten und Opfer öffnen die Schleusen des Himmels und kostbare Segnungen kommen auf uns herab. Gewiss lächelt unser geliebter Vater im Himmel auf diejenigen herab, die sich um die geringsten seiner Kinder kümmern. Wenn wir andere aufbauen, gelangen wir auch ein wenig höher hinauf. Präsident Spencer W. Kimball hat erklärt, unsere Seele wächst in dem Maße, wie wir auf geeignetem Wege unseren Mitmenschen dienen. Präsident Gordon B. Hinckley glaubt an die heilende Kraft des Dienens. Nach dem Tod seiner Frau gab er der Kirche ein großartiges Beispiel durch die Art und Weise, wie er sich in die Arbeit vertiefte und anderen diente. Präsident Hinckley soll einmal zu einer Frau, die gerade ihren Mann verloren hatte, gesagt haben, Arbeit wird ihren Kummer lindern. Dienen Sie anderen. Das sind tiefgründige Worte. Wenn wir uns im Dienst am Nächsten verlieren, entdecken wir unser eigenes Leben und unser eigenes Glück. Präsident Lorenzo Snow äußerte einen ähnlichen Gedanken. Er sagte, wenn Sie feststellen, dass Sie ein wenig bedrückt sind, dann schauen Sie sich um und finden Sie jemanden, der in einer schlimmeren Lage ist als Sie. Gehen Sie zu ihm und finden Sie heraus, was ihm Schwierigkeiten bereitet, und versuchen Sie dann, mit der Weisheit, die der Herr Ihnen verleiht, seine Schwierigkeiten zu beseitigen. Und schon werden Sie feststellen, dass Ihre düstere Stimmung verschwunden ist, dass Sie sich leicht fühlen, der Geist des Herrn bei Ihnen ist und alles viel heller erscheint. Ende des Zitats. In der heutigen Welt, mit ihrer Populärpsychologie, dem Müll im Fernsehen und den Wohlfühl-Selbsthilfebüchern, erscheint uns dieser Rat vielleicht abwegig. Manchmal wird uns gesagt, die Lösung für unsere Beschwerden sei, nach innen zu schauen, uns selbst zu verwöhnen, zuerst zu kaufen, später zu zahlen und unsere eigenen Wünsche selbst auf Kosten unserer Mitmenschen zu befriedigen. Natürlich gibt es Zeiten, wo es vernünftig ist, zuerst auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten, aber auf lange Sicht führt das nicht zu dauerhaftem Glück. Ich glaube, dass die Frauen in der Kirche, unabhängig von Alter und Familienstand, die Worte von James Barry, dem Autor von Peter Pan, am besten verstehen und anwenden. Diejenigen, die Sonnenschein in das Leben anderer bringen, können ihn nicht von sich selbst abhalten. Oft war ich schon Zeuge von stillen, gütigen und mitfühlenden Taten edler Frauen, die in selbstloser Nächstenliebe von sich gegeben haben. Ich bin zutiefst gerührt, wenn ich Geschichten von Schwestern der Kirche höre, die denen, die in Not sind, zur Hilfe eilen. Manche Mitglieder der Kirche, Männer wie Frauen, fragen sich, was sie zum Aufbau des Gottesreiches beitragen können. Manchmal fragen sich Frauen, die alleinstehend, geschieden oder verwitwet sind, ob es für sie einen Platz gibt. Jede Schwester in der Kirche ist von entscheidender Bedeutung, nicht nur für den himmlischen Vater, sondern auch für den Aufbau des Reiches Gottes. Es gibt ein großes Werk zu tun und mehr als genug Arbeit. Vor einem Jahr hat sie Präsident Monson, unser geliebter Prophet, in dieser Versammlung darauf aufmerksam gemacht, dass sie umgeben sind von Gelegenheiten, etwas für andere zu tun. Manchmal sind nur kleine Liebestaten notwendig, um jemanden aufzubauen und ihm Gutes zu tun. Schwestern, sehen Sie sich um. Dort in der Abendmahlsversammlung sitzt eine junge Mutter mit mehreren Kindern. Bieten Sie an, sich zu ihr zu setzen und ihr zu helfen. Dort in der Nachbarschaft lebt ein junger Mann, der mutlos zu sein scheint. Sagen Sie ihm, dass Sie sich in seiner Gegenwart wohlfühlen, dass Sie spüren, dass er ein guter Mensch ist. Ehrliche, aufmunternde Worte erfordern nur ein liebevolles, interessiertes Herz. Aber ihre Wirkung kann ewigen Einfluss auf einen Menschen haben. Sie, liebe Schwestern, nehmen sich anderer voller Mitgefühl aus Gründen an, die nichts mit persönlichen Vorteilen zu tun haben. Hierin eifern Sie dem Erretter nach, der, obwohl er ein König war, keine bestimmte Stellung anstrebte und auch nicht darum besorgt war, ob andere ihn beachteten. Ihm lag nichts daran, mit anderen zu konkurrieren. Seine Gedanken waren stets darauf ausgerichtet, anderen zu helfen. Er lehrte, heilte, unterhielt sich und hörte zu. Er wusste, dass Größe wenig zu tun hat mit äußeren Anzeichen von Wohlstand oder Stellung. Sein Leben spiegelte wider, was er sagte, nämlich, der Größte von euch soll euer Diener sein. Am Ende trägt vielleicht die Anzahl der Gebete, die wir sprechen, zu unserem Glück bei, aber die Anzahl der Gebete, auf die wir die Antwort sind, ist vielleicht noch viel wichtiger. Öffnen wir die Augen und nehmen wir die schweren Herzen, die Einsamkeit und die Verzweiflung wahr. Haben wir ein Gespür für die stummen Gebete unserer Mitmenschen und seien wir das Werkzeug in der Hand des Herrn, durch das er diese Gebete erhört. Meine lieben Schwestern, ich habe einen einfachen Glauben. Ich glaube, dass alles zu Ihrem Guten zusammenwirken wird, wenn Sie die Gebote Gottes treu und gewissenhaft halten, wenn Sie sich ihm im Glauben, in Hoffnung und Nächstenliebe nähern. Ich glaube, dass er Sie mit den Armen seiner Liebe umschließen wird, wenn Sie sich in das Werk unseres Vaters vertiefen, wenn Sie Schönes erschaffen und anderen Mitgefühl zeigen. Gott wird Sie mit den Armen seiner Liebe umschließen. Enttäuschung, Unzulänglichkeit und Erschöpfung werden einem Leben voller Bedeutung, Gnade und Erfüllung Platz machen. Als Geisttöchter des himmlischen Vaters ist es Ihr Erbe, glücklich zu sein. Sie sind auserwählte Töchter unseres himmlischen Vaters. Und sie bewirken durch das, was sie erschaffen, und durch das, was sie voller Mitgefühl für andere tun, viel Gutes. Sie werden die Welt zu einem besseren Ort machen. Gehen Sie mutig erhobenen Hauptes. Gott liebt Sie. Wir lieben und bewundern Sie. Davon gebe ich Zeugnis, und ich lasse Ihnen meinen Segen als ein Apostel des Herrn. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Father in heaven,
unser lieber himmlischer Vater, wir sind dir sehr dankbar, dass wir am Ende dieser Versammlung zu dir beten dürfen. Wir danken dir für die, die zu uns gesprochen haben, für die Wege, wie wir aufgebaut und belehrt wurden. Wir danken dir, dass sie inspiriert sind, dass sie uns belehren können, dass wir deinen Willen in unserem Leben erkennen. Wir beten, dass du uns helfen wirst, das umzusetzen, was wir gehört haben, dass wir bessere Frauen werden, mehr Hoffnung haben und Kraft haben, immer weiterzumachen. Bitte segne uns, wenn wir von dieser Versammlung nach Hause gehen, wo auch immer wir sind, dass wir immer Zeugnis geben können und dass wir nicht zögern, von dem Zeugnis zu geben, was der Geist uns bestätigt hat. Wir lieben dich und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.